Ich lese uns einen Text aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 25, dort ab Vers 14. Matthäus Evangelium, Kapitel 25, ab Vers 14, hier überschrieben, die anvertrauten Silbermünzen. Jesus erzählt die Geschichte von einem Mann, der in ein anderes Land zog. Er rief seine Mitarbeiter zusammen und übergab ihnen die Verantwortung für alles, was ihm gehörte. Dem einen vertraute er 500.000 Silbermünzen an, dem zweiten 200.000 und dem dritten 100.000. Entsprechend der Fähigkeit jedes Einzelnen. Sofort danach verreiste er. Da setzte sich der, der die Summe von 500.000 Talern bekommen hatte, in Bewegung und fing an, damit zu arbeiten und konnte noch einmal dieselbe Summe dazu gewinnen. In gleicher Weise gewann der, der 200.000 bekommen hatte, dieselbe Summe noch einmal dazu. Und was tat der, der 100.000 bekommen hatte? Er ging hin, machte ein großes Loch in der Erde und versteckte darin das Silbergeld, das sein Herr ihm gegeben hatte. Es verging eine lange Zeit. Da kam der Herr wieder zurück und wollte ihre Abrechnung sehen. Da trat zuerst der vor, der 500.000 Münzen erhalten hatte, und legte die anderen 500.000 Münzen dazu und sagte: Herr, du hast mir 500.000 Münzen übergeben, schau mal, ich habe noch einmal 500.000 dazu verdient. Da sagte sein Herr zu ihm: Du bist ein guter und verantwortungsbewusster Mitarbeiter. Du bist mit dieser geringen Summe verantwortlich umgegangen. Ich werde dir jetzt wirklich Großes anvertrauen. Komm herein, nimm teil an der Freudenfeier deines Herrn. Da trat auch der heran, der 200.000 Silbermünzen erhalten hatte und sagte: Herr, du hast mir 200.000 Münzen gegeben. Hier, ich habe 200.000 dazu verdient. Da sagte der Herr zu ihm: Du bist ein guter und vertrauenswürdiger Mitarbeiter. Du bist mit einer geringen Summe verantwortungsvoll umgegangen. Ich werde dir jetzt etwas wirklich Großes anvertrauen. Komm herein, nimm teil an der Freudenfeier deines Herrn. Da trat auch der hervor, der 100.000 Münzen bekommen hatte. Und der sagte: Herr, mir ist klar, dass du ein Mensch bist, der über Leichen geht. Du holst dir da Gewinn ab, wo du nichts eingesetzt hast, und verlangst Einnahmen, wo du nichts investiert hast. Da bekam ich es mit der Angst zu tun und versteckte dein Geld an einem geheimen Ort. Hier hast du alles wieder. Da sagte sein Herr zu ihm: Du bist ein fauler und verantwortungsloser Kerl. Deine eigenen Worte beweisen das. Denn wenn du meinst, dass ich mir Gewinn holen will, ohne etwas einzusetzen, und Einnahmen erwarte, ohne investiert zu haben, dann hättest du zumindest mein Geld auf die Bank bringen können. Dann hätte ich wenigstens bei meiner Rückkehr meinen Einsatz zusammen mit den Zinsen wiedererhalten. Deshalb nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der 1 Million Silbermünzen hat. Denn es ist so: Wer etwas besitzt, dem wird noch dazugegeben werden, sodass er mehr als genug hat. Aber dem, der nichts aufzuweisen hat, dem wird auch noch das, was er hat, weggenommen werden. Und diesen völlig nutzlosen Mitarbeiter werft ihn hinaus, dorthin in die äußerste Dunkelheit, wo nur noch Trauer und Klage herrschen. Wenn Jesus so eine Geschichte erzählt, dann ist sie als Warnung gedacht für diejenigen, die in der Gefahr stehen, dass sie am Ende nichts vorzuweisen haben. Also die das Gut, die Begabungen, das, was man ihnen anvertraut hat, nicht einsetzen. Sie sind die Zielgruppe eigentlich von dieser Geschichte. Also vorausgesetzt ist, dass Jesus, wenn er wiederkommt, auch uns fragen wird, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Wie hast du das eingesetzt? Hast du es eingesetzt? Ist da Frucht draus entstanden? Und es gibt eine Gruppe, eine bestimmte Gruppe von Menschen wohl, bei denen besteht die Gefahr, dass sie es eher vergraben, dass sie es nicht einsetzen. Und an sie ist es gerichtet. Nun, das scheinen in der Regel eher die zu sein, die wenig haben. Bei denen ist die Gefahr groß. Ich fand es interessant, es hätte ja eigentlich auch sein können, dass derjenige, der 500.000 bekommen hat, der hätte ja auch sein Geld vergraben können. Hätte ja genauso sein können. Aber der tut es nicht, sondern es heißt, der setzt sich in Bewegung und ihm gelingt es, das Ganze zu verdoppeln. Also diejenigen, die reich ausgestattet sind mit Begabungen, Talenten, mit Kraft und Lebensvitalität und Belastbarkeit, diejenigen, die reich ausgestattet sind, bei denen scheint die Versuchung und die Gefahr nicht so groß, dass sie das verbuddeln und gar nichts tun. Aber dafür haben die andere Gefahren. Vielleicht die, dass sie sich leicht überheben. Oder auch die Gefahr, dass sie auf andere herabblicken, die nicht so viel haben. Die haben andere Versuchungen. Aber diejenigen, die ihre Talente nicht einsetzen, das scheinen eher die zu sein, die weniger haben, weniger mitbekommen haben. Und am Tag dieser Abrechnung, von der Jesus hier erzählt, heißt es, dass sie die Gottesferne erwartet. Wenn Jesus sagt, du hast gar nichts getan, dann wird dir das, was du hast, genommen. Und darum ist es schon eine Erzählung, die unruhig macht und die ernst ist und die anregen soll, dass man das, was man hat, einsetzt, die verhindern soll, dass man am Ende ohne dasteht, ohne etwas vorweisen zu können. Und da bin ich dran geblieben. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das? Auch wie wird das wohl bei mir sein, wenn Jesus fragt, was hast du da eingesetzt? Oder auch, was hindert mich eigentlich daran, das, was ich habe, einzusetzen? Weil es so eine ernste und wichtige Angelegenheit ist, lasst uns das einmal wirklich näher anschauen. Als erstes stelle ich hier fest, Gott hat uns Menschen wirklich unterschiedlich ausgestattet, auch unterschiedlich begabt und uns verschiedene Dinge mitgegeben. Und damit meine ich aber eigentlich nicht nur, dass er uns verschiedene Schwerpunkte oder verschiedene Begabungen mitgegeben hat, sondern auch das Maß dessen, was er uns mitgegeben hat, ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können mehr leisten als andere. Es ist einfach so. Wenn ich solche Sachbücher lese, dann schaue ich immer erst auf die Autoren natürlich, wer hat das geschrieben. Und ich staune manchmal nicht schlecht, was dann da steht. Frau Doktor sowieso hat da und da promoviert, ist Expertin in dem und dem Bereich, arbeitet ehrenamtlich in dem und dem Verein mit, hält zahlreiche Vorträge und Seminare, ist Coach im Bereich sowieso. Und ich denke, ey, das ist Wahnsinn, wie passt sowas alles in ein Leben rein? Und dann tröste ich mich meistens damit und sage, die hat bestimmt keine Familie. Die ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Und meistens steht dann unten noch verheiratet und hat 3 Kinder. Na klasse. Es gibt solche Leute, das ist höchst erstaunlich. Es gibt solche Leute, die den Tag in 5-Minuten-Einheiten einteilen können und jede dieser 5 Minuten ist effektiv. Und die sind oft dann auch in Bereichen tätig, wo sie sich keine Schwäche erlauben dürfen, wo das so sein muss. Sie haben dann auch so ein Tempuskalender, wo alles in 5 Minuten eingeteilt ist. Wenn ich so einen Kalender hätte, ich wüsste nicht einmal, wo er liegt. Es gibt es einfach. Es ist, die Leute sind unterschiedlich belastbar, unterschiedlich einsetzbar. Und wir bei uns im Seminar, wir waren zu 10. Es sind ja immer so ganz kleine Klassen, wo ich studiert habe. Wir waren 10 Leute. Und da hockt man sich sehr auf der Pelle und dann fängst du an zu vergleichen und zu gucken. Bei mir war der Ansgar Hörsting, mit dem habe ich studiert. Und er ist ja mittlerweile Präses des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Also ich sag mal, das ist unser Bischof, nur darf man den nicht so nennen bei uns. Und auch jemand, der sehr strukturiert und intensiv arbeiten kann und was der alles an Aufgaben hat. Alleine was der an E-Mails bekommt und an Sitzungen und an Reisen und an Vorträgen. Ich frage mich, wie ist so etwas möglich? Und dann könnte ich anfangen, oh, und ich arme Wurst und ich stehe jetzt hier, habe einen Halbtagsjob im Moment und nach westlichem Verständnis bin ich ja damit auch nur ein halber Mann, also so wie mein Name schon heißt. Denn man definiert sich gewöhnlich über die Arbeit. Wenn sich Leute vorstellen, was ist das Erste, was man sagt? Ja, ich arbeite das und das. Oder das ist das Erste, was man oft gefragt wird. So, was ich einfach sagen will, ist, die Ausstattung ist unterschiedlich. Da kannst du dich drehen und wenden, das ist einfach so. Das ist das Erste. Das Zweite aber ist, dass Jesus davon ausgeht, nur so macht diese Geschichte Sinn, jeder kann das, was er hat, einsetzen. Jeder kann das, was er hat, einsetzen. Das ist hier vorausgesetzt. Also auch der weniger ausgestattet ist, hat Möglichkeiten, etwas zu tun. Es geht also dem Herrn nicht um die Summe, die am Ende dabei rauskommt, sondern darum, dass wir überhaupt etwas tun. Dass wir überhaupt etwas tun. Und da sagt Jesus, das kann jeder. Das kann jeder. Und doch scheint es Leute zu geben, die das Gut, das ihnen anvertraut ist, dass sie es vergraben und nicht einsetzen und dann am Ende so eine große Tragik dabei herauskommt. So, und ich habe mich hingesetzt und habe mich gefragt, hoffe, dass das die Kernfrage der ganzen Geschichte ist, was hindert eigentlich denjenigen, der das verbuddelt hat? Was hindert ihn daran, sein Geld einzusetzen? Es ist ja wirklich so, Jesus sagt, hättest du es wenigstens zur Bank gebracht. Stattdessen macht er ein Loch in den Boden und vergräbt das und am Ende holt es wieder raus. Was hat den gehindert, das einzusetzen? Weil wenn man das weiß, kann man natürlich dann ansetzen zu sagen, Mensch, da muss man ran, da kann man etwas tun. Ich vermute, ein ganz großes Problem fängt an mit dem Vergleichen. Der Vergleich. Die haben ja unterschiedliche Summen bekommen. Und das Problem fängt da an, wo derjenige, der wenig bekommen hat, sich vergleicht mit denen, die mehr bekommen haben. Irgendein schlauer Mensch hat einmal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Denn aus dem Vergleichen mit den anderen entspringen 3 Dinge, die hier ein Hinderungsgrund sein können. Das Erste, was ihn hindern kann, ist der Neid. Der Neid auf die, die besser ausgestattet sind, die mehr können. Und dann fängst du an und sagst dir, ja Moment, wäre ich so wie sie, wäre ich nur so wie sie, dann würde ich auch viel mehr bringen. Hätte ich nur diese Ausstattung, nur diese Möglichkeiten, aber so bin ich ja nicht. Oder man sagt zu jemandem, ja, du hast leicht reden. Du bist ja auch ganz anders als ich. Du hast ja Kraft und Durchsetzungskraft und du bist ganz anders drauf. Aber dieser Neid ist eigentlich eine teuflische Verblendung. Wenn du so schaust auf die, die mehr haben, dann mach dir auch bewusst, dass Jesus sagt, wer viel hat, von dem wird auch viel verlangt werden. Das heißt, dass solche Leute oft auch in einer sehr hohen Verantwortung stehen und in Situationen sind, die sie sehr, sehr, sehr fordern. Und auch solche Menschen, solche, ich sag mal, durchstrukturierten Powertypen kommen an ihre Grenzen und kennen Situationen, wo sie nicht mehr weiter wissen und nicht mehr können. Die haben aber oft die Not, dass man ihnen das gar nicht ansieht oder gar nicht für möglich hält, dass man denkt, ja, solche Menschen sind immer stark, die können eigentlich alles. Und die sind oft auch recht einsam in ihrer Situation. Weil man das ja gewohnt ist, er geht voran oder sie geht voran. Solche Menschen, die so reich ausgestattet sind, haben ganz andere Versuchungen als du, wenn du jetzt nicht so ausgestattet bist, aber sie haben sie. Ich glaube, wenn du wirklich so neidisch bist auf so jemanden, könntest du nur einen Monat tauschen mit jemandem und kannst in seine Haut schlüpfen und müsstest einen Monat sein Leben leben oder ihr Leben leben. Du wolltest wieder zurück. Du wolltest wieder zurück und dann wäre es vermutlich mit dem Neid vorbei. Der Neid zerfrisst, er ist destruktiv. Er bringt nichts. Es bringt nichts, auf die zu gucken, die mehr können und mehr haben. Wisst ihr außerdem, was man dann macht, um das zu kompensieren? Dann sucht man sich natürlich diejenigen, die noch weniger haben, wo man dann drauf herabsehen kann und sich sagen kann, oh, da, ich bin ja immer noch besser als die. Dann kann man seine Minderwertigkeit so ein bisschen ausgleichen. Aber das bringt nicht weiter. Und so könnte ich mir vorstellen, hat dieser Knecht hier gesagt, ja, hätte ich auch 500.000 bekommen, dann hätte ich auch Möglichkeiten. Hätte ich so viel Geld wie du, dann hätte ich mein Geld auch verdoppelt. Und er lässt sich von Neid zerfressen, vergleicht sich ständig mit den anderen und tut nichts. Das Zweite, was daraus hervorgeht, ist Selbstmitleid. Selbstmitleid. Ich arme Wurst. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Ich bin nicht so ausgestattet wie die, ich bin nur ohne Möglichkeiten, ohne Mittel. Selbstmitleid ist wirklich ein tödliches Gift. Und es macht geradezu süchtig und abhängig. Selbstmitleid hat zwei Ziele. Zum einen bekommst du dadurch ein bequemes Ruhekissen und es gibt dir einen Wert, so verrückt das auch klingt. Aber es geschieht nach dem Motto, wenn ich schon nichts bin, dann bin ich wenigstens arm dran. Wenn ich schon nichts bin, dann bin ich wenigstens arm dran. Und die anderen haben das dann zu akzeptieren. Sie sollen mich gefälligst hegen und pflegen. Schließlich geht es mir ja schlecht. Das ist das eine Ziel. Es gibt mir einen Wert, eine Anerkennung. Und das zweite, Selbstmitleid bewahrt mich davor, die Verantwortung zu übernehmen. Denn Schuld für meine Misere sind immer die anderen. Schuld für meine Misere sind ausschließlich die anderen. Weil mein Vater so war, meine Mutter so war, mein Lehrer so war, die Umstände so und so waren, weil dies alles so war, bin ich heute so arm dran. Und ich kann nichts dafür, ich kann nichts ändern, ich bin so. Und dann kann man sich da rein vertiefen und rein suhlen in dieses Selbstmitleid. Dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich glaube, dass man wirklich Schlimmes erleben kann und einiges Schlimmes erlebt haben in ihrer Kindheit zum Beispiel. Und das sind manchmal Dinge, die im schlimmsten Falle traumatisieren können. Und das heißt, das sind Wunden, die niemals wirklich ganz geschlossen werden, mit denen man nur versuchen kann, mit Hilfe zum Beispiel von Therapie zu gucken, zu leben. Das steht außer Frage, dass es so etwas gibt. Und da sollte man nicht leicht drüber hinweggehen. Aber auch solche Menschen, die so etwas erlebt haben, stehen ja heute in der Verantwortung, sich zu fragen, was mache ich jetzt damit? Darf das mein ganzes Leben ruinieren, bestimmen oder suche ich mir Hilfe? Will ich Hilfe in Anspruch nehmen, damit es etwas anders wird? Das heißt, diese Verantwortung, was ich mit dem mache, was ich habe, diese Verantwortung, die wird mir nicht genommen. Und das ist der springende Punkt auch zwischen diesem Knecht hier und Jesus. Er versucht, die Verantwortung abzuschieben auf diese Selbstmitleidsmasche. Schuld sind immer die anderen. Was sagt er hier? Ja, du bist ja so ein furchtbarer Herr. Du bist ja so ungerecht und du verlangst Dinge, da wo du nichts gesät hast, da willst du ernten. Du überforderst ja deine Leute. Also du, Herr, du bist so schrecklich, da war ich so ängstlich, da blieb mir gar nichts anderes übrig, als das Ganze zu vergraben. Hier hast du es wieder. Aber bei Jesus zündet diese Selbstmitleidsmasche überhaupt nicht. Sondern er packt ihn bei seiner Verantwortung. Er sagt, das ist eine billige Ausrede, eine Lüge. Damit kommst du mir nicht durch. Du hättest das einfach zur Bank bringen können, dann hätte ich Zinsen bekommen. Dann hätte ich wenigstens Zinsen bekommen. So aber hast du gar nichts getan. Also er wird aus dieser Verantwortung nicht genommen. Selbstmitleid ist etwas, was Menschen lähmt, sich einzusetzen, wenn sie da nicht rauskommen. Und ein drittes und letztes, was Menschen auch über viele Jahre wirklich lahmlegen kann, irgendetwas zu tun, das ist die Macht des schlechten Gewissens. Die Macht des schlechten Gewissens. Das heißt, dein Kopf ist voll mit hohen Ansprüchen, mit dem, was du eigentlich machen solltest oder mal machen müsstest, deiner Meinung nach. Eigentlich sollte ich, ab morgen werde ich, dann wird alles anders. Herr, gib mir Kraft dazu, das muss doch möglich sein. Du hast hohe Ziele. Hohe Ziele und scheiterst immer wieder daran und darum machst du überhaupt gar nichts. Bei mir, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, fiel mir das auf beim Lesen meiner eigenen Tagebuchaufzeichnungen, dass ich über lange, lange Zeit genau nach diesem Schema gelebt habe. Eigentlich müsste es doch möglich sein und jetzt nehme ich mir das und das vor und das will ich machen. Aber über die Zeit, das war das Erschreckende, kamen diese Vorsätze immer und immer und immer und immer wieder. Und irgendwann musste ich mich dann fragen, bringt das was? Geht das so weiter? Selbst, also dieses schlechte Gewissen motiviert nicht. Das ist wie bei einem Hochspringer, der die Latte viel, viel zu hoch hängt. Und dann setzt du dich davor und sagst, oh, da komme ich eigentlich nie rüber. Nie rüber. Und setzt dich davor und machst gar nichts. Das Ganze wird vielleicht noch verstärkt dadurch, dass manche von diesen gut ausgestatteten Leuten, also nennen wir sie mal so Powermenschen, die ziehen manchmal als selbsternannte Missionare durchs Land, ich sag mal als Motivationstrainer, nach dem Motto, wenn du das willst, dann kannst du das auch. Wenn du das willst, dann kannst du das auch. Also von dem, was sie erreicht haben, verstehen sie sich so als Botschafter zu sagen, du musst nur wollen, dann erreichst du alles. Dann erreichst du alles. Also, wir können darüber reden. Ich finde das einen ausgemachten Blödsinn. Wenn alle das könnten, dann würden die nicht so viel Geld damit verdienen. Und wenn jeder Fußball spielen könnte wie Mario Götze, wenn er nur will, dann hätten wir lauter Mario Götzes. Und dann würde das Gehalt deutlich sinken. Diese Folgerung, wenn ich das kann, dann kannst du das auch, die geht nicht immer auf. Ich kenne Menschen, die haben schon vieles gewollt und wollten dieses und jenes und haben es ernsthaft gewollt und sind doch daran gescheitert. Nein. Man glaubt das dann vielleicht und sagt sich, ja Mensch, wenn der das geschafft hat und wenn der mir das sagt, dann muss ich das auch schaffen, dann muss ich das auch können. Und dann sitzt du da mit einer ständigen Dauerbelastung, eigentlich müsste ich so sein, bin's aber nicht und das legt dich lahm. Also die drei Dinge, dass aus dem Vergleich heraus kommt der Neid, das Selbstmitleid und das lähmende, schlechte Gewissen. Wenn es so wäre, dann kann man jetzt zum Schluss natürlich auch überlegen, wie kommt man da raus? Wie wird man zu einem Mitarbeiter, der am Ende etwas vorzuweisen hat, der seine Gaben eingesetzt hat? Das Erste, von daher ist es eigentlich dann nur die Umkehrung, widerstrebe dem Drang zu vergleichen. Immer wenn dir das auffällt, und du merkst das in dir, dass du anfängst, dich abzugleichen mit anderen. Versuche dem zu widerstreben und bleib bei dir. Vor allem bleib bei Gott, in der Beziehung zu deinem Vater. Bleib bei ihm und erkenne, dass dein Wert, deine Anerkennung sich nicht dadurch definiert, was du leistest, was du machst. Bleib bei ihm und erkenne, dass du geliebt bist, so wie du bist, geliebt bist. Und lerne das zu akzeptieren, dass du begrenzt bist. Lerne Begrenzungen anzunehmen und zu akzeptieren. Jemand hat mir mal gesagt, das war freilich etwas übertrieben, für jede Gabe, die ich nicht habe, mache ich eine Flasche Shampoos auf. Und als ich ihn gefragt habe, warum, sagt er, ja, wenn ich die Gabe nicht habe, dann habe ich da auch keine, brauche ich da auch nichts zu machen, habe ich nicht so sehr die Verantwortung dafür. Ich soll mich auf das konzentrieren, was ich kann. War etwas überzogen, aber es geht darum zu erkennen, Ich bin begrenzt an vielen Stellen. Ich kann vielleicht nicht dies und kann nicht jenes, aber in der Tiefe daraus zu leben, du bist so, wie du bist du gut. So, wie du bist du gewollt. Und so, wie du bist du angenommen und geliebt. Bist du angenommen und geliebt. Daraus zu leben und dem Vergleichen immer und immer wieder zu widerstehen, dich mit anderen zu vergleichen. Du bist nicht weniger geliebt dadurch, dass du vielleicht weniger bekommen hast. Und das Zweite, wie kann man dieser Selbstmitleidsfalle entgehen? Dazu braucht es eine gute Beziehung, eine gute Gemeinschaft. Dazu braucht es Menschen, die den Mut haben, und mit denen ich vielleicht auch so zusammen bin, mir das zurückzumelden. Dazu braucht es Menschen, die mir das sagen. Sagen, Mensch, du bist hier voll in der Selbstmitleidphase. Drehst dich dann nur um dich selbst. Ich habe das persönlich erlebt und das ist nie angenehm, wenn einem das jemand sagt. Aber das ist hilfreich. Es ist wirklich hilfreich und gut. In der Regel erkennst du das nicht selbst, wenn du da drin hängst. Da ist man so eingenommen davon, wie schrecklich alles ist und so. Da muss einen von außen jemand rausholen. Und das braucht eine Gemeinschaft. Das braucht eine gute Beziehung. Und das wollen wir ja in der Gemeinde genau erreichen. Dass Beziehungen da sind, wo so etwas möglich ist, wo wir in Liebe und Wahrheit einander begegnen können. Und das Dritte und Letzte, um der Macht des schlechten Gewissens zu entgehen, auch eine ganz wichtige Geschichte. Gott segnet das, was du tun kannst. Und nicht das, was du deiner Meinung nach tun müsstest. Gott segnet das, was du tun kannst. Und nicht das, was du deiner Meinung nach alles tun müsstest. Das heißt, häng die Latte weiter runter, ganzes Stück weiter runter. Und wenn es 3 Millimeter über dem Boden sind. Aber wenn du da drüber springst, bist du gesprungen. Und das segnet Gott. Also nicht zu sagen, Herr, ich müsste jeden Morgen doch eigentlich eine halbe Stunde beten. Und daran 3 Jahre lang zu verzweifeln, dass das nicht klappt, sondern zu sagen, Herr, vielleicht spreche ich morgen ein Vaterunser und nimm mir da Zeit für und versuch das von Herzen zu beten. Und Gott segnet das, was du tun kannst. Er segnet das. Und nicht zu sagen, ja, eigentlich müsste ich doch den XY, müsste ich doch begleiten in seiner Krise. Da müsste ich doch ganz stark für da sein. Sondern dann zu sagen, Herr, vielleicht schaffe ich es ja wirklich, dass ich jetzt die nächsten Tage da einfach mal anrufe. Das wäre ja schon mal was. Und mal nachhöre. Also zu schauen, wenn ich ständig scheitere an Ansprüchen, die ich habe, vielleicht kann ich sie wirklich herunterschrauben und dann aber dafür das, was ich kann, auch wirklich tun. Und das kann Jesus gebrauchen. Das will er gebrauchen. Und dann kann auch manchmal Schritt für Schritt daraus mehr werden. Das heißt, dass du dann vielleicht sogar wieder anfängst, die Latte wieder höher zu hängen und dann darüber springst. Aber man kommt nur raus aus dieser Falle, indem man das tut, was man tun kann. Und das segnet Gott. Denn, das ist das Erfreuliche hier an diesem Gleichnis, Jesus tritt ja hier nicht auf wie so ein Hedgefondsmanager. Ihm geht es ja gar nicht um die Gewinnmaximierung. Ihm geht es gar nicht darum, welche Summe am Ende dabei rauskommt. Das ist ihm ja doch hier völlig unrelevant. Das geht es nicht darum. Sondern dem Herrn geht es allein um die Treue. Um die Treue. Dass wir das, was wir haben, übrigens mit seiner Hilfe, mit seinem Geist, mit der Beziehung zu ihm, dass wir das einsetzen, dass wir also treu sind und in Bewegung setzen und dann kann er uns wollen und vollbringen schenken und lässt Frucht entstehen. Und die Bibel sagt, der eine bringt 10-fache Frucht, der eine 30-fach, der andere 50-fach. Das ist egal. Das ist egal. Nur eben, dass am Ende was dabei herauskommt. Aber die Verantwortung dafür, die liegt schon eben mit bei uns, ob wir das wollen, ob wir dazu bereit sind. Und darum erzählt Jesus dieses Gleichnis. Also raus aus dem Vergleich, aus dem Neid, aus dem Selbstmitleid und die Latte nicht so hoch hängen. Und dann segnet Gott das, was du tun kannst. Amen.